Du hörst die Folge 234 des IT-Management-Podcast. Der wahre Wert von IT-Projekten, warum Festpreise eine Chance sind. Hallo und herzlich willkommen. Du hast sicherlich eine Meinung zum Thema Festpreisprojekte. Ich mutmaße, dass diese ein wenig davon abhängig ist, ob du Kunde oder Dienstleister bist. In der Vorbesprechung des heutigen Podcasts hatte ich den Eindruck, dass Olaf Kaiser diesem Konzept ein wenig reserviert gegenübersteht. Ob sich das im Laufe des Gesprächs ändert, wirst du natürlich beim Hören herausfinden. Gemeinsam beleuchten Olaf und ich die Vorteile, Herausforderungen und strategischen Aspekte dieser Preisgestaltung. Wir beschäftigen uns mit folgenden Fragen und Themen. Was ist ein Festpreis und wie unterscheidet er sich von der Abrechnung nach Aufwand? Warum wünschen sich Kunden eine faire Risikoverteilung? Wie können Festpreise die Effizienz und Standardisierung beim Dienstleister fördern? Welche Projekte eignen sich für Festpreise und welche nicht? Wie funktioniert wertbasierende Preisbildung und was ist sinnvoll daran? Welche Herausforderungen gibt es bei Änderungen während des Projektes? Ich nehme mal das aus meiner Sicht wichtigste Argument vorweg. Wenn alles, was Dienstleister als Projekte bezeichnen, wirklich Projekte wären, dann würde ich an deiner Stelle den Dienstleister wechseln. Meine These: Du gibst Geld dafür aus, dass jemand eine Aufgabe erledigt, weil der das schon dutzende Mal gemacht hat. Du erkaufst dir damit Sicherheit und Geschwindigkeit. Du erwartest vom Dienstleister, dass dieser das Vorgehen strukturiert und systematisiert hat. Damit weiß er, was zu tun ist und wie viel Aufwand dahinter steckt. Was spricht jetzt noch gegen einen Festpreis? Fragezeichen. Noch einen Schritt weiter. Warum nicht einen Festpreis, der auf dem Wert des Ergebnisses für dich als Kunden basiert? Dem möchte ich jetzt nicht weiter vorgreifen und verweise auf das Gespräch mit Olaf und mir. Ich glaube, das Thema Festpreis versus Aufwand wäre auch ein wunderbares Thema für eine Session beim nächsten Service Nerds Camp in Essen. Dieses findet am 28. und 29. März statt. Wenn du jetzt schnell bist, kannst du dir noch einen der verbliebenen Plätze sichern. Die Teilnehmerzahl ist streng auf 45 Menschen begrenzt. Alle Details unter www.servicenerds.camp. Jetzt aber los, hier das Gespräch mit Olaf.
Hi Robert.
Heute Hallo Olaf. Nummer
15. Ist das zu fassen?
Wahnsinn. Das ist, also jetzt sind wir mitten in der Pubertät. Mal gucken, was heute passiert.
Was ist man da? Rebellisch. Ich bin mal gespannt.
Rebellisch, introvertiert, man reift im Bett vor sich hin. Es kommt halt drauf an.
Ja, wie geht's dir? Gut. Ne? Was machst du morgen? Weiß ich nicht.
Also, wie war's heute in der Schule? In Ordnung.
Ja. Ich sehe, wir haben ähnliche Erfahrungen. Ich weiß aber ganz genau, dass ich selber als Kind zu 100% in der Kategorie wie war es denn, gut war, beziehungsweise ich wurde vermutlich irgendwann nicht mehr gefragt und die Mutter meines besten Freundes meiner Mutter erklärt hat, was bei mir in der Schule los war. Also die hat auch ihre Wege gehabt, herauszufinden, wie es so läuft in der Schule. Allerdings war das nicht über mich. Die Brücke wird jetzt schwierig, insofern konstatiere ich, es gibt zum heutigen Thema von dem, was wir gerade hatten, keine Brücke. Wir sprechen heute und liebe Zuhörende, wir haben uns abgestimmt, indem wir ein Wort ausgetauscht haben, damit jeder, Robert und auch Olaf, wissen, worüber wir heute sprechen. Und dieses Wort heißt Festpreise. Und wir haben in der intensiven Vorbereitung das noch näher spezifiziert, Projektfestpreise, darauf haben wir uns geeinigt. Ich habe ein paar Eindrücke zum Thema Projektfestpreise aus den letzten 3-4 Monaten. Das ist, hoffen wir, ein Thema, das euch, die ihr zuhört, auch hier und da umtreibt. Und ich bin sehr gespannt, wo unser Dialog uns heute hinführt. Robert, mit welcher Frage zum Thema Projektpreise starten wir?
Vielleicht sollten wir im ersten Schritt mal, wie üblich hier bei uns, das Wort ein klein wenig auseinandernehmen. Was verstehen wir denn unter Festpreis? Jeder von uns kennt ja Time and Material Abrechnung, sprich, ich rechne in der Beratung, im Systemhausgeschäft, ich rechne Zeit ab, ich rechne die Ware ab, die ich an den Kunden liefere. Die Ware klammern wir mal aus, wir kümmern uns vor allem um die Leistung. Und dann haben wir auf der anderen Seite Festpreis. Bedeutet, ich sage, das, was du möchtest, bekommst du für dieses Geld.
Genau. Ich spezifiziere etwas. Und rechne das nicht nach der eingesetzten Zeit ab, sondern wir kommen bestimmt noch tiefer daran, nach was denn sonst. Aber wir sind im Bereich, ne, also wir sind im Bereich von gerne auch mit Material oder anderen Diensten gekoppelter Leistung, aber es geht um eine Dienstleistung und die Erbringung einer Dienstleistung, um diesen Teil auch im Wesentlichen im Rahmen des Projektes, den ich zu einem festen Preis mit meinem Kunden umsetze. Ja. Ist das soweit?
Ich überlege gerade, ich fürchte, die meisten von uns werden das aus öffentlichen Ausschreibungen kennen. Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung vom Markt ist, ob Festpreis üblich ist oder nicht üblich ist, aber in öffentlichen Ausschreibungen haben wir es ja in der Regel.
Ja, wobei das Thema öffentliche Ausschreibung in, glaube ich, in der Breite des Systemhausgeschäfts nicht so von Relevanz oder auch eher mit einer Vermeidungstaktik versehen.
Woran könnte das liegen?
Festpreis? Nein.
Doch, unter Umständen schon.
Ja. Ich hatte, mir ging, also wir werden bestimmt noch mal tiefer reinsehen. Wenn wir das jetzt einfach mal als vielleicht erste Definition zu lassen. Mir ist die Frage durch den Kopf gegangen, wir haben ja zwei Parteien, den Auftraggeber und den Auftragnehmer in der Situation. Und die könnten ja mit unterschiedlichen Blickwinkeln, sowohl im Pro als im Contra, auf das Thema Festpreis gucken. Und ich habe mich gefragt, Mensch, wer könnte denn und aus welchen Gründen überhaupt ein Interesse haben, diese Vereinbarung zu einem Festpreis abzuwickeln. Weil wenn keiner ein Interesse daran hat, dann sind wir jetzt fertig, dann machen wir es halt nicht. Aber es ist...
Bis zur Folge 16.
Es könnte eine Motivation geben und ich werf einfach, ne, wir können ja hingucken, wer könnte welchen Vorteil davon haben. Und ich war im letzten Jahr, waren zwei CIOs in einer Podiumsdiskussion, wo ich zuhören durfte. Und da hat ein CIO etwas gesagt, wenn wir jetzt mit der Kundensicht einmal starten. Das fand ich interessant und auch sehr nachvollziehbar aus seiner Sicht. Und er sagte, Mensch, er fühlt sich so, dass er der Einzige ist, der bei Projekten ein Risiko trägt. Weil er sagt, die bieten mir, ihr, die hier sitzt, ihr Hundertschaften, die hier sitzt, ihr bietet mir was nach Aufwand an. Klar, ihr schätzt auch, es ist ja nicht nur nach Aufwand, natürlich gibt es eine Budgetschätzung. Aber trotzdem fühlte sich der Kunde so, dieser CIO so, oder beide, die da saßen, so, naja, am Ende tragen wir hier das komplette Risiko. Weil, wenn es dann doch mal ein bisschen mehr sein darf, dann machen die das eben. Und dann rechnen die mehr ab. Und er wünschte sich eine gleichmäßigere Risikoverteilung und er wünschte sich mehr Mut zum Festpreis durch den Dienstleister.
Ja, also, da würde sich dann die Frage anschließen, nach was wird denn dann der Festpreis ermittelt? Weil das ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Faktor, zu dem wir dann später noch kommen.
Absolut.
Ja, Risikoverteilung ist ein Betrachtungswinkel, definitiv. Wobei eine Abrechnung nach Aufwand sicherlich zum größten Teil das Risiko auf Kundenseite liegt. Ich als Dienstleister komme hin, schreibe meine Stunden auf, schreibe das, was ich geleistet habe, die geleistete Zeit bekomme ich bezahlt. Ob ich nun einen ganzen Tag warte, weil keiner für mich da ist, der mit mir redet, oder ob ich arbeiten kann, ist erstmal völlig egal an der Stelle. Achtung! dass es teurer wird, ist also nicht nur Schuld des Dienstleisters, weil das, was ich gerade beschrieben habe, vielleicht nicht den ganzen Tag ist, aber ist ja durchaus ein gängiges Szenario. Auf der anderen Seite habe ich als Kunde natürlich auch die Möglichkeit, relativ flexibel, ad hoc, auf den letzten Drücker, irgendwelche Sachen einfließen zu lassen, zu verändern. Weil wenn das nach Aufwand abgerechnet wird, ist es ja erstmal egal. Das heißt, ich gewinne durch die Abrechnung nach Aufwand ja auch eine gewisse Flexibilität. Das darf man ja an der Stelle nicht vergessen. So. Dagegen, wenn ich so das klassische Festpreisprojekt und was der Kollege CIO da wahrscheinlich auch im Hinterkopf hatte, nehme, dass ich als Dienstleister sage, hey, hier für diese Storage-Migration, nehmen wir die mal, brauche ich 25 Stunden. Und die 25 Stunden rechne ich halt für meinen Stundensatz ab. Und das ist das Maximale, was du bezahlst. Dann habe ich natürlich als Kunde totale Sicherheit und ich als Dienstleister habe das Risiko.
Wenn wir in dem Aufwandsgedanken noch mal kurz bleiben. Jetzt könnte der Kunde meinen, Mensch, nach Aufwand ist ja auch gut, wenn die weniger brauchen, zahle ich weniger. Könnte der Kunde meinen, was ich in der Praxis wahrnehme, ist, ja, Es gibt doch eine Tendenz, das Budget dienstleisterseitig durchaus auszuschöpfen. Das heißt, auch wenn ich statt 5 Tagen mit 3,5 eigentlich fertig bin, kommt doch beim Dienstleistungsunternehmen die Frage auf, Mensch, der Kunde hat 5 Tage freigegeben, was machen wir denn jetzt? Also ein freiwilliger Verzicht, ein selbstloser, freiwilliger, karitativer Verzicht auf Budgets, die prinzipiell, weil man eine Schätzung hatte, ne, auch bei Aufwand, bei Abrechnung nach Aufwand, wenn dann noch 20% dieses Budgets da sind, dann gibt es, und das ist auch nicht verwerflich, auf Dienstleistersicht immer die Fragestellung, wie kriegen wir es hin, ne, dass wir für dieses Budget, was der Kunde prinzipiell freigegeben hat, autorisiert hat, noch was Gutes, natürlich nicht irgendwas, schon was Gutes, aber doch noch was Gutes für den Kunden tun. Also ich bin wirklich häufiger schon listenweise offene Budgets durchgegangen, weil man weniger Zeit eingesetzt hatte. Und es ist nicht so, dass automatisch aus Kundensicht, ja, dann hat es mich weniger gekostet. Das passiert nicht automatisch, ne?
Das ist dann leider so. Klar, ich verstehe da an der Stelle beide Seiten. Die Frage ist halt, wie möchte ich meine Kundenbeziehung in dem Moment gestalten? Und wie viel Risiko baue ich auch in Abschätzungen rein? Was mache ich für Erfahrungen, was dann mit dem übrig gebliebenen Geld passiert? Weil jemand, der mir erstmal Geld bewilligt hat, das gebe ich natürlich ungern wieder her. Wenn ich es für was anderes verwenden kann, ist es vielleicht ein Stück anderes. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon der richtige Punkt ist, um abzubiegen. Ich mag die Frage in den Raum stellen, wofür werden wir als Wissensarbeiter, ich formuliere das jetzt bewusst so, wofür werden wir denn eigentlich bezahlt?
Ich weiß auch nicht, ob du die Frage jetzt in den Raum stellen solltest.
Ich weiß nicht, ob es jetzt schon der richtige Punkt ist, weil
ich würde, darf ich einen Zwischensatz noch machen, um den anderen abzuhaken, dann kommen wir genau zu der Frage, die du hattest, weil ich einen interessanten Gedanken auf der Motivseite des Dienstleisters zum Festpreis einmal noch reinwerfen möchte, dass wer zuhört, vielleicht ihn das beschäftigen wird, weil ich das auch einen spannenden Gedanken fand. Mir hat jemand gesagt, er will eigentlich fast alle Projekte zum Fest, also dienstleisterseitig zum Festpreis machen, weil er seine eigene Arbeit, seine eigenen Prozesse und seine Mitarbeitenden dazu bringen möchte, auf diese Effizienz zu achten. Und auch das, finde ich, ist ein spannender Gedanke. Also nicht, um irgendjemanden auch nur ansatzweise zu übervorteilen, aber um darauf einzuwirken, wenn wir hier sagen, 5 Tage oder 7 Tage oder wie auch immer, jetzt nur mal in solchen Tagesgrößen, ne, ich bin nicht dabei, wir haben jetzt 250 Tage, ne, sondern wir sind in diesen überschaubaren, auch schon mal geübten Vorgängen. Und dann war es seitens des Geschäftsführers eben die Sicht zu sagen, ich möchte viele, viele Festpreise haben mit dem internen Blick. Dass das jedem hier bewusst ist, dass wir eben nicht einfach so hier nochmal was machen und da nochmal und da nochmal, sondern dass klar sein muss, was kriegt der Kunde, was haben wir dafür kalkuliert und da soll sich wirklich dran gehalten werden. Das fand ich, diesen Aspekt, bevor wir auch, wofür zahlt der Kunde, richtigerweise kommen, finde ich den spannend. Deswegen wollte ich auf die Motivationssituation das noch einmal einwerfen.
Der ist auch fürchterlich spannend und deswegen stelle ich meine in den Raum gestellte Frage noch mal ein Stück zurück, weil das ist aus meiner Sicht für beide Seiten ein riesiger Vorteil, der Festpreis. Wir müssen uns darüber einig werden, was das erwartete Ergebnis ist. Denn das ist das, was viele Kunden auch nicht klar haben. Was will ich denn jetzt überhaupt, wenn ich den da beauftrage? Wenn wir so in Infrastrukturdienstleistungen sind, okay, keine Frage, da ist es meist relativ klar. Aber je weiter hoch wir auf der
ISO-OSI, wenn du in der Presentation, im Presentation Layer bist jetzt, oder wie?
Nee, je näher wir an den Geschäftsprozess kommen. Also sprich vielleicht zwischendurch VCIO-Leistung oder wir machen Prozessberatungsleistung, wir machen irgendwas Automatisierungstechnisches oder irgendetwas. Je weiter wir in diese Richtung kommen, umso wichtiger wird es, dass sich beide Seiten klar darüber sind, was ist denn das erwartete Ergebnis? Und sich dann auch auf dieses Ergebnis vereinbaren. Und wenn ich dann dieses vereinbarte Ergebnis habe, habe ich einen riesigen Vorteil als Dienstleister. Ich kann es am Ende abhaken, haben wir geliefert, wunderbar. Und ich kann dann intern, und deswegen werfe ich das jetzt ein, kann dann intern, so wie es der unbekannte Mensch sagte, ich kann dann intern genau diese Effizienz erzeugen. Wir müssen dann nochmal über das Thema Wiederholung sprechen, weil das ganz eng jetzt auch damit zusammenhängt und was der Festpreis auch wieder ermöglicht oder besser ermöglicht. Aber kommen wir erstmal zu meiner Frage zurück. Wofür zahlen die Leute eigentlich? Wofür zahlen deine Kunden?
Meine?
Ja.
Ach. Ich gebe eher ein anderes Beispiel. Da habe ich lange gebraucht, das ist schon über 10 Jahre her. Da hat jemand, der Vertriebstrainings machte, einen Vortrag gehalten. Der Vortrag war auch spannend und ich sprach mit ihm auf der Tagung hinterher. Wir haben uns gut verstanden. Und er sagte, meine Leistung ist Verhaltensänderung. Und das war mir gar nicht so klar. Das ist, wie gesagt, ne, der war recht früh. Er hatte recht, glaube ich. Ne?
Könnte sein, du.
Dass das Ergebnis seiner Tätigkeit im positiven Fall eine Verhaltensänderung ist.
Ja. Also Kunden denken ja häufig, sie bezahlen uns für unsere Zeit. Die denken, ich bin jetzt eine Stunde bei euch oder ich bin jetzt einen Tag bei euch, also rechnet das lieber einen Tag ab. Eigentlich nicht, oder?
Nee, das ist der Modus der Abrechnung, aber nicht die Leistung, oder?
Aus meiner Sicht ist es beides nicht. Weil was der Kunde ja erwartet von uns und von jedem Techniker, von jedem Consultant, der da draußen kommt, die erwarten, dass die ein ganzes Stück Wissen mitbringen. Dass die Erfahrung mitbringen, wie macht man eine Migration von Exchange On-Prem nach M365? Wie macht man eine Business Impact Analyse, um schnell zum Ziel zu kommen? Und je schneller ich zum Ziel komme und wenn ich nach Zeit abrechne, umso weniger verdiene ich. Kann es ja an der Stelle nicht sein. Weil das Wissen draufschaufeln, das Dranbleiben, das Weiterbilden, das Ausbilden, kostet ja alles Zeit und kostet ja alles Geld. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass die Kunden haben zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder sie bezahlen mich für die Zeit, dass ich in dem Projekt mein ganzes Wissen nochmal erwerbe. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. Oder sie bezahlen die Leistung am Ende, das Ergebnis. Aufwand versus Festpreis.
Wenn wir mal in die zwei Sparten dieser Migration als ein Projekt, was du gerade sagtest, schauen, oder du sagtest den Tag Robert oder der Tag Olaf, das spielt jetzt keine Rolle, oder der Tag Klaus Jürgen, vollkommen egal. Also nehmen wir jemanden, der ein beratendes Wissen hat und einen Beratungstag mit jemandem macht. Und wenn man jetzt über das Ergebnis reden möchte, dann ist bei der Migration das Ergebnis so etwas doch faktisch vermutlich im Vorab beschrieben und hinterher auch überprüfbar, dass die Daten da jetzt sind, wo sie neu rein sollen, dass alle drauf zugreifen, die drauf, dass alle arbeiten können, wie auch immer. Also da passieren ja auch sichtbare Dinge.
Ja.
Und das könnte ein Unterschied zu einem Beratungstag sein, der einer Führungskraft, einem Geschäftsführer, der mit dir, mir, Klaus Jürgen, wem auch immer spricht und im Rahmen dieses Tages Wissen, Ideen, Impulse etc., der begleitet wird, eine Entscheidung zu treffen, was im Vorher vielleicht gar nicht so einfach zu definieren ist, wie deine Daten sind dann alle im neuen Microsoft Tenant und was weiß ich nicht.
Da kommt jetzt der Ingenieur wieder in mir durch und stellt folgende Frage. Bei dem, was du jetzt in der Beratung beschrieben hast, sind wir da tatsächlich in einem Projekt oder sind wir da eher in einem Coaching?
Sehr gute Frage. Vermutlich, du kannst es aber selber sagen, denn du hattest das Beispiel mit dem Tag reingebracht. Ich habe es nur aufgegriffen. Aber das ist eher kein Projekt in dem Sinne, würde ich mal sagen, oder?
Also da müssen wir wirklich hinschauen. Aber auch so ein Tag kann ein klitzekleines Projekt sein und kann auch einen Festpreis haben, indem ich sage, hey, wir machen eine Ist-Analyse deiner aktuellen Situation, wir machen eine Zieldefinition, wo du hin möchtest, und wir erstellen einen Meilensteinplan. Kann ich am Ende dieses Tages abhaken und kann ich sagen, haben wir erreicht. So, ein klassisches Sparring oder Coaching, Fragen und so, das Ganze, das meine ich da an der Stelle nicht.
Dann zurück zum Projekt.
Genau. Weil am Ende, und das mögen Kunden, das wollen Kunden. Kunden wollen wissen, was sie am Ende für das Geld bekommen. Und wenn jetzt jemand, das habe ich sehr häufig, dass Menschen zu mir kommen und sagen, oh Robert, wir müssen uns hier mal, Incident Management ist scheiße, Service Management ist scheiße, oh, wir brauchen eine CMDB. Und ich fange immer an mit, lass uns die Ist-Situation angucken, wie jeder andere auch. Lass uns gucken, wo wir hinwollen, lass uns gucken, wie wir da hinkommen und lass uns einen Plan machen. Und dafür nehmen wir uns Zeit und dafür gibt's einen Festpreis.
Lass uns bei dem, sehr gut, bei dem Migrationsbeispiel, bei dem Projekt.
Ja.
Ne? Und die Frage, wofür zahlt der Kunde? Das ist ja immer noch der Punkt. Ne?
Ja, der Kunde zahlt dafür, dass er an Tag X, bei der Migration, das ist eine spannende Frage, bei der Migration, ich komme da jetzt gerade ins Schleudern, weil eigentlich will er sie ja gar nicht haben.
Da muss er sich aber nach Redmond wenden, ob das eine gute Idee ist und nicht an den Dienstleister, der hier der Ausführende ist, ja?
Also, der Kunde möchte nach Abschluss der Migration so weiterarbeiten wie vorher. Bedeutet, und jetzt wird's spannend, weil Migration klingt erstmal so leicht, ist aber häufig eher schwierig. Wir müssen erstmal definieren, was sollten alles migriert werden? Postfächer. Also, öffentliche Ordner, bla.
Entschuldige, dass ich unterbreche. Nehmen wir mal an, diese Definition gibt es und es ist technisch alles klar. Es gibt auch, keine Ahnung, einen Schulungsplan und was weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, das ist alles gut definiert und es war in dem Falle, weil es Wiederholung hattest du ja eben als Stichwort, weil man es auch schon ein paar Mal gemacht hat und der Kunde jetzt nicht außerhalb der Range ist mit 37 internationalen Standorten oder sonst was, wo man gar nicht weiß, was passiert da. Also er ist irgendwie im normalen Spektrum. Das ist gut definiert, welche Tätigkeiten dafür anfallen und wenn die Schätzungen sind, dass das wird 12 Tage Zeit benötigen, dann dürft, nehmen wir mal kurz an, das ist stabil, da wird nicht groß was passieren. Ne? Dann wäre ja, wenn man jetzt Richtung Festpreis darum etwas definieren möchte, wäre, ich hau meine Marge auf die 12 Tage, wäre Möglichkeit 1. Oder du sagst ja, Mensch, eigentlich kauft der Kunde doch das Ergebnis und nicht die Zeit. Und damit stellt sich die Frage, was ist denn der Wert des Ergebnisses? Wie kriege ich den denn dann raus?
Das ist an dem Beispiel vielleicht etwas schwierig darzulegen, weil wir hier über Commodity reden und wir reden, und das dürfen wir auch nie vergessen, wir bewegen uns in einem Markt, es ist Commodity, es ist vergleichbar. Also an der Stelle haben wir, zumindest was den VK angeht, vielleicht gar nicht so eine große Spielmöglichkeit dazu sagen. Mhm. Sondern wenn wir vernünftig definierten Tagessatz haben, dann können wir den mit diesen 12 Tagen multiplizieren und haben unseren VK. Und jetzt kommt aber aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Projekt, man dürfte es eigentlich gar nicht Projekt nennen, weil Projekt ist einmalig, hat Neuigkeitswert. Aber ich kann es so weit strukturieren und so weit automatisieren, standardisieren, dass ich viel weniger als diese 12 Tage benötige. Wenn ich mit 6 Tagen in der Regel durchkomme nach den ersten 3, 4, 5 Projekten beim Kunden, dann wächst automatisch mein Deckungsbeitrag. Und das ist essentiell, um überhaupt Festpreisprojekte anbieten zu können, dass ich den Weg, wie ich von A nach B komme, strukturiert habe.
Ja. Und mein Benchmark sind dann die ersten Durchführungen, wo ich es noch nicht gut konnte. Dann lerne ich und reiche den Vorteil des Lernens nicht weiter durch.
Also zumindest nicht in Größenordnungen. Genau. Wir müssen uns immer am Markt orientieren. Ja. Wenn der Markt plötzlich nur noch 8 Tage anbietet und wir kommen mit dem Preis für 12 Tage um die Ecke, dann werden wir wahrscheinlich keine Aufträge bekommen.
Jein. Weil
der Markt, sehr interessantes Jein.
Der Markt, den gibt es vielleicht in 80% der Fällen gar nicht, weil wir nicht bei öffentlichen Ausschreibungen sind. Sondern wir sind dabei, wenn es eine Statistik gibt, wie bist du zu deinem Kunden gekommen? Da ist der mit Abstand größte Treffer Nummer 1 das war schon mein Kunde.
Ja.
Nicht? Also gut. Wir sind doch zu 80-90% im Bestandskundengeschäft unterwegs. Und wenn es um die Migration oder gerne auch was anderes, ne, wir müssen uns nicht festbeißen an der Migration. Wenn es um ein Projekt geht, fragt der keine anderen an.
Ja.
In aller Regel im Mittelstand das Haus mit 50 Seats, was weiß ich nicht. Wenn der mit dir als Dienstleister zufrieden ist und jetzt ist im Bereich Microsoft was zu tun oder wo auch immer im Storage-Bereich, dann wird er mich um einen Preis fragen und wenn er nicht absurd ist, dann wird er das beauftragen.
Ja.
Also es gibt diesen, was nehmen die anderen da zum Festpreis und so weiter, den gibt's vielleicht gar nicht in der Realität, sondern ich kann ja gerne einen Festpreis machen und wenn ich auch besser geworden bin und es in 6 Tagen kann, ne, dann müsste ich eben, und das kann man ja tun, überlegen, was ist ein guter Preis und lasse ich die Tage weg und schreibe die Leistung hin, ne, das Ergebnis hin, was der Kunde kriegt und schreibe einfach einen Preis hin und lasse weg. Ja. Ob ich dafür 2 oder 3 Tage brauche. Aber wird nicht eins passieren, weil wir den Kunden dahin gebracht haben, in Tagen zu denken. Das haben wir doch über Jahrzehnte gemacht. Mhm. Ja, wir konditionieren den Hund dahin, dass bei der Glocke Speichel entsteht.
Genau.
Und wenn wir jetzt also jahrelang Tage hingeschrieben haben, jetzt lassen wir die Tage weg und schreiben, Migration kostet 15.000 Euro für die Dienstleistung. Dann wird der doch eins machen. Ach, ihr braucht 15 Tage dafür? Warum braucht ihr so lang? kommen wir nicht automatisch in diesen Dialog dann? Ich meine, den kriegen wir vielleicht weg, aber übersetzt der Kunde nicht den Preis in Tage und versucht dann für sich einzuordnen, ob der Preis okay ist? Das ist doch zumindest das, was der Kunde gewohnt ist. Wenn ich jetzt umsteigen will auf Festpreis, ich will ja nicht sagen, dass das nicht gut wäre, das zu tun. Darum geht's mir nicht. Mir geht's darum, nur die Herausforderung im Kundendialog klar zu haben, dass ich das nicht einfach davon ausgehen kann, ich schreibe jetzt 12.000 Euro da rein und das Resultat, was der Kunde kriegt, lasse die Tage weg und der Kunde nimmt das einfach so. Sondern der Kunde plausibilisiert den Preis und er wird ihn noch immer in Anzahl Tagen plausibilisieren und ein Gefühl dafür gewinnen, ist das hier gut oder nicht. Ich weiß nicht, ob der Kunde gewohnt ist, die 12.000 Euro gegen das Ergebnis für sein Entscheidungsgefühl zu plausibilisieren, oder?
Ich habe, während du gesprochen hast, habe ich in meinen Kundensituationen überlegt, wie mache ich das? Und das möchte ich auch als Beispiel einfach mit reingeben. Wenn ich mit dem Kunden darüber rede, dass wir beispielsweise einen Servicekatalog aufbauen wollen, dann rede ich von Anfang an über den Weg dahin und sage ich, hey, wir machen das, 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 das und das und das und das. Und am Ende hast du das, das, das und das und das. Und dann, bevor überhaupt die Frage nach Kosten oder Aufwänden oder so hochkommt, sage ich, das Ganze mache ich zum Festpreis. Das heißt, wenn wir länger brauchen, als ich kalkuliert habe, dann ist das mein Risiko. Du bezahlst nicht mehr, als wir hier miteinander vereinbart haben. Und das hat bis auf einmal, war dann ein größerer Konzern mit Einkauf, nie zu einer Diskussion über Tage oder über sonst was geführt. Weil ich glaube, da kommt das, was du anfänglich gesagt hast, zum Tragen, dass sich der Kunde ja diese Sicherheit und dieses fehlende Risiko wünscht. Und wenn ich aktiv kommuniziere, hey, ich übernehme das komplette Risiko dafür, dann wird es nicht immer klappen, aber ich glaube, dann kommt man in die Diskussion gar nicht erst rein.
Ich glaube, es ist der wichtige Faktor, oder zwei, wie gewohnt ist der Kunde ein anderes Vorgehen? Das ist er bei dir vielleicht nicht. Der hat nicht über 20 Jahre den Robert per Tage bezahlt.
Der bezahlt aber alle seine anderen Dienstleister per Tage. Also das kennt der. Der kennt eigentlich fast nichts anderes.
Und der zweite Punkt, sei dahingestellt, der zweite Punkt ist, wie stabil trage ich dieses Vorgehen vor. Ne? Also man strahlt ja auch, also wenn das jetzt sozusagen wie On-Prem oder Cloud, ja, wir können beides machen, wir gucken mal, oder ich habe für mich eine Klarheit, eine Stabilität, eine Souveränität. Wer mit dir spricht, wird doch vermutlich der wird auf gar keinen Gedanken rechts oder, ne, genauso wie du es vorgetragen hast eben, der kommt doch nicht auf die Idee, Mensch, Herr Sieber oder Mensch, Robert, habe ich verstanden, aber können wir das nicht auch nach Zeit machen? Also vermutlich hast du doch unabhängig davon, wer am Ende mehr Risikoschmerz hatte oder nicht, aber du hast doch vermutlich diese Diskussion gar nicht erst. Oder?
Ich habe für mich einmal die Entscheidung getroffen, dass ich das nur zum Festpreis mache.
Genau.
Und dementsprechend gibt es in meinem Kopf nicht die Variante, wir machen das nach Zeit.
Das macht man was in der, genau, im Gespräch mit dem Kunden. Das ist wie bei dem, der sagt, ich mache das, damit wir effizienter werden. Das ist erstmal eine Grundentscheidung, ne, fast Haltung. Ich will nicht zu weit gehen, aber was erachte ich als den besten Weg der Zusammenarbeit mit meinem Kunden? Und wenn ich grundsätzlich dieses Schema des fest definierte Leistung, hat einen festen Preis, der sich an der Leistung irgendwo manifestiert und nicht an meiner eingesetzten Zeit, primär zumindest nicht. Wenn das die Strategie ist, dann kann das auch gehen. Wenn man das vielleicht nur, ach, ich probiere es mal aus, dann wird man Schwierigkeiten mit den Erzielerstellen haben. Bitte?
Lass mich dich mal bitte kurz unterbrechen. Das, was du gerade formuliert hast, fest definierte Leistung, unabhängig von der Zeit, zum festen Preis. Die meisten unserer Zuhörenden haben das doch schon irgendwo, oder? Nennt sich Managed Service. Das heißt, sie haben ja für sich schon, also wer Managed Service macht, hat ja schon einmal für sich die Entscheidung getroffen. Ich möchte zukünftig weitestgehend so oder alles über Managed Services mit festkalkulierten Preisen, vielleicht gar über eine Flatrate machen. Und jetzt diesen Gedanken weiter zu spinnen, zu sagen, hey, wir machen das auch für unsere Projekte oder für einen gewissen Teil unserer Projekte. Man muss es ja nicht für alles machen, um Gottes Willen. Ist doch dann nur der nächste logische Schritt und die mentale Hürde, das ist jetzt meine These, die ich in den Raum stelle, die dürfte doch gar nicht mehr so hoch sein, oder? Sehe ich das falsch?
Also ich glaube auch, das ist auf jeden Fall ja ein Faktor, wo Erfahrungswerte gesammelt sind und der, wenn auch beflügelnd sein kann, diesen Gedanken ins Projekt zu tragen, wobei dieser Gedanke der Wiederholbarkeit und Automatisierbarkeit und dann ziehe ich einen Vorteil raus, der ist offensichtlicher im Managed Service Bereich, als er Projekt, das noch nicht so häufig in der gleichen Form vorkommt und daher den Grad der Optimierung für mich vielleicht nicht so erfährt. Aber grundsätzlich stimme ich zu, dass man das da ja schon hat.
Da möchte ich jetzt kurz widersprechen. Also einmal, bevor ich widerspreche, es gibt, man kann theoretisch alles zum Festpreis machen. Jetzt muss man natürlich Risiko schauen, wo habe ich welches Risiko. Es wird wahrscheinlich in dem ersten Schritt eine gewisse Arten, Anzahl, Typen von Projekten geben, da geht es total easy. Und dann wird es welche geben, da wird man sich erstmal ein bisschen zurückhalten. Aber wenn das, was wir an den Kunden als Projekt verkaufen, für uns als Dienstleister wirklich ein Projekt ist, dann mache ich was falsch. Weil Projekt bedeutet, ich habe ein hohes Risiko, ich habe was Neues, habe ich noch nie gemacht und es hat ein Ende. Das hat es. So, das habe ich als Dienstleister genau einmal. Nämlich das erste Mal, wenn ich eine Migration von Exchange On-Prem nach Exchange Online mache, dann ist es tatsächlich ein Projekt. Aber danach ist das doch die Wiederholung eines Rezeptes. Wird mit den nächsten 4, 5, 6, 7 Migrationen immer besser das Rezept? Und ab der 8. Migration brauche ich weniger Zeit dafür. Weil das ist ja das, was die Kunden von uns erwarten. Die erwarten ja, dass wir das, was wir ihnen verkaufen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das nicht als wirklich als so ein Projekt sehen und jedes Mal von vorn anfangen, sondern dass wir relativ zeitig hingehen und sagen, hey, wir haben hier 50 Kunden, die müssen alle von Exchange On-Prem nach Exchange Online gehen. Lass uns das mal strukturieren, lass uns das mal auf das runterbringen, was gemacht werden muss und lass es uns standardisieren und da, wo es geht, vielleicht auch ein bisschen automatisieren. Also den Gedanken brauche ich gerade bei technischen Projekten. Nee, der gilt für alle, aber den brauche ich vor allem bei technischen Projekten. Dann komme ich nämlich aus der von dir beschriebenen Falle raus.
Wir hatten das zum Start mit 15 und Rebellentum. Du tobst dich gerade aus. Also ich inhaltlich stimme ich dem zu. Allerdings hast du selber eine Definition getroffen, auf der du dann aufgebaut hast, die ich nicht teile, nämlich es ist nur etwas ein Projekt, wenn es was Neues ist. Jetzt schaut er gerade zur Seite, vermutlich weil er irgendwelche Mechanismen befragt.
Also du, da muss ich keine Mechanismen fragen. Es gibt eine Definition,
das wird glaube ich. Das ist bei mir nicht Teil der Definition, ist es ein Projekt, habe ich das schon mal gemacht oder nicht. Aber die Grundidee dahinter, da sind wir ja beisammen. Es sind für mich trotzdem immer noch kein Produkt, sondern ein Projekt. Aber das durch den, es geht ja darum, ob durch die Wiederholung so viel Klarheit entsteht, so viel Struktur entsteht, dass ich etwas über das Ergebnis und den festen Preis anbieten kann. Und nennen kann das dann jeder, wie er will. In der Sache ändert das ja nicht. oder?
Es ist aber die Herangehensweise daran aus meiner Sicht. Das, was ich beschrieben habe, dieses Denken in, das ist wiederholbar. Man könnte es auch Productized Service nennen. Also so nennen das die Amerikaner, die aus Projekten Services machen. Die nennen das dann Productized Service. Diese Denkweise muss ich haben. Weil das ist die Grundvoraussetzung, dass ich über diesen Festpreis auch mit wenig Risiko meinen Deckungsbeitrag steigern kann.
Die Grundhaltung, es nicht jedes Mal aufs Neue auf einem anderen Weg zu machen oder auch zu schauen, dass wir uns bei Projekten, ich wage es nochmal trotzdem,
die Terminus. Du darfst es verwenden für den Kunden. Ist das ein Projekt?
Nicht zu individuell bewegen, sondern versuchen, möglichst gleichförmige Projekte zu machen. Das macht ja total Sinn, unabhängig davon, ob ich einen Festpreis ranklebe oder es danach Aufwand mache. Das ist grundsätzlich gut, sich da zu konzentrieren und die Dinge zu machen, die man gut machen kann. Und das vereinfacht sicherlich auch den Dialog zum Festpreis. Ich würde mal noch auf so ein paar vielleicht Dinge, die auch wichtig sind, neben Standards in der Erbringung. Ich will einmal kurz, damit es funktioniert, diese Facette noch mal einbeispringen. Du kannst aber jederzeit mich unterbrechen für die offizielle Definition, was ein Projekt ist. Hiermit Freigabe erteilt. Aber etwas, was, glaube ich, auch wichtig ist, ist das Zusammenspiel, These, Vertrieb und Technik. Weil, wenn es jetzt, sagen wir mal, hier oder da habe ich wahrgenommen, es ist die Richtung, zum Festpreis zu kommen, eher aus der vertrieblichen Sicht, behaupte ich jetzt mal kurz, und die Technik eher zögerlich im Sinne, wir wissen aber nicht und man weiß ja nicht und Aufwand ist besser. Also wo der Vertriebler eher schon geneigt ist, dem Kunden zu sagen, hier, das kriegst du, das Migration, was auch immer. Und das ist der Preis, kommen wir da zusammen. Ist das durchaus intern dann erstmal auch eine Diskussion, ob man sowas macht? Und die Diskussion findet eher nicht zwischen Kunde und Dienstleister statt, sondern zwischen Vertrieb und Technik beim Dienstleister. Ist das etwas, was du auch schon mal wahrgenommen hast?
Was hat denn der Vertrieb da schon wieder verkauft? Wer bestimmt denn den Preis? Also Preis für Managed Services und auch für Festpreisprojekte kann nicht durch den Vertrieb bestimmt werden. Es kann auch nicht durch die Technik alleine bestimmt werden. Es muss, irgendjemand muss ja sagen, hey, das ist der Aufwand, den wir dafür haben. Jemand muss sagen, wie viel will ich daran verdienen? Und dann habe ich eine Preisbildung.
Ja, aber ich komme ja aus der, das macht's ja so interessant hier, ich komme ja aus dieser Vertriebsecke eher. Wer macht den Preis? Die macht immer ausschließlich der Vertrieb im Übrigen, aber den macht er ja nicht alleine, weil irgendeiner muss ja den Preis verantworten und mit dem Kunden diskutieren etc. Das in aller Regel macht ein Vertriebsmensch. Nur macht er nicht das bitte, was er sich ausdenkt, sondern hat alle dazu notwendigen Sachinformationen. Und weil Preis heißt ja auch, was bei dem Kunden, wie, welche, wo steht der Kunde gerade, etc. Da spielen so viele Facetten rein, dass natürlich, wie wird's gemacht, entscheidet nicht der Vertrieb. Auf welchem Wege, mit welchen Standards, welcher Automatisierung, wie viel Zeit, wie auch immer. All das liegt ja in der Technik, bitte. Und davon da bestätigt sein, dass es okay ist, wenn es so als Angebot rausgeht. Der Gedanke, was schreibe ich da jetzt als Preis dran, finde ich, der darf im Vertrieb liegen. Und dieses, machen wir das als Festpreis oder nicht, da kommt es dann eben immer, selbst wenn alle zwei anderen Sachen klar sind, aber wenn der Vertrieb jetzt einfach daraus einen Festpreis macht, glaube ich, gibt es eine Diskussion, oder?
Ja, natürlich gibt es da eine Diskussion. was auch wieder letztlich nur eine Diskussion darüber ist, wer trägt im Innenverhältnis welches Risiko?
Ja.
Hat dann irgendwas auch mit den Bonifizierungsmechanismen der einzelnen Häuser unter Umständen zu tun. Und deswegen ist es aus meiner Sicht keine Entscheidung, die jetzt der Vertrieb alleine trifft, sondern das ist wieder eine strategische Entscheidung im Unternehmen. Genau, wie zu sagen.
Das kann man nicht alleine treffen. Wenn es ganz allgemein, wie wenn es jetzt ohne Festpreis ein Angebot ist und alle inhaltlichen, fachlichen, sachlichen Dinge klar sind, finde ich, kann der Vertrieb einen Preis hinschreiben. Aber die Entscheidung, mache ich da einen Festpreis oder machen wir überhaupt Festpreise für bestimmte Formen von Projekten, das kann nur ein Konsens sein. Das glaube ich auch.
Und das ist auch eine strategische Entscheidung des Unternehmens.
Ja.
Weil letztlich trage ich als Geschäftsführer die Risiken. Ganz unmittelbar finanziell.
So. Ich würde noch in zwei Dinge mindestens im Sinne, wer Festpreise und wer deinen Dingen zugehört hat und sich denkt, Mensch, das könnte doch eine tolle Sache sein. Du bist ja, ne, pro Festpreis. Zwei Dinge, die man im Griff haben darf, sozusagen. Jetzt kann es ja sein, in dieser Welt, dass es anders kommt, als man geplant hat.
Ja.
Ne? Also man hat sich alles überlegt, die Kundengespräche haben stattgefunden, das Vorgehen war klar und das Ding startet. Und jetzt kommen Ideen, Wünsche, Voraussetzungen waren doch nicht so wie gedacht. Was auch immer, also du kannst dich in die Situation reinversetzen, es passieren Dinge, die dazu führen, dass das, was man angenommen hat, wie man das hinbekommen kann, und der jetzt ohne, dass irgendeiner was jetzt verschuldet hat oder verschwiegen hat, es ist einfach so, wie es ist. Es kann nicht so gemacht werden. Wir müssen mehr machen, weniger machen, es anders machen, wie auch immer. Mhm. Und jetzt haben wir einen Festpreis. Das ist ja eine andere Situation, als wenn man genau diesen Dialog mit dem Kunden führen würde. Und würde dann sagen, ja, das können wir noch mitmachen. Das hattest du ja eingangs auch, du hast das Flexibilität ja schon einmal eingangs adressiert. Aber jetzt nehmen wir mal die Situation, es ist der Festpreis vereinbart. Mhm. Und es kommt etwas auf, was diesen stringenten Fluss, die Produktisierung der Leistung etwas verhindert. Mhm. Was nun?
Tja, was nun?
Okay, dann bis zur Ausgabe 16 dieses Podcasts.
Was jetzt passiert, das verraten wir euch in Ausgabe 21.
Bleibt uns gewogen, ja.
Schrittweise immer zwischendurch. Nein, was passiert jetzt an der Stelle? Naja, also einmal, so handhabe ich das persönlich immer, wenn da was mehr ist, womit ich null Stress habe und wenn wir gut durchgekommen sind, überhaupt grundsätzlich, dann habe ich überhaupt keine Probleme, das nochmal mitzumachen, so quasi dem Kunden die Extrameile zu gehen. Mhm. Hab ich überhaupt keinerlei Stress damit. Kommt natürlich immer drauf an, wie kalkuliert ist. Auf der anderen Seite finde ich es auch überhaupt in diesem Szenario überhaupt nicht schlimm, hinzutreten und zu sagen, hey Kunde, pass auf, Folgendes hatten wir gemeinsam geplant, Folgendes hatten wir gemeinsam abgesprochen. Und deswegen ist dieses gemeinsame Definieren des Ergebnisses am Anfang sehr wichtig. Jetzt ist Folgendes passiert. Es sind neue Anforderungen reingekommen. Es hat sich gezeigt, dass deine Umgebung gar nicht auf Windows, auf Exchange 2019 ist, sondern auf Exchange 2013. Keine Ahnung. Das hat Folgendes zur Auswirkung. Und damit funktioniert der Festpreis nicht. Und dann darüber zu reden, wie wir das gemeinsam lösen können, halte ich für völlig adäquat.
Ja, das ist lösbar. Ich glaube, man vielleicht kann man das noch ein bisschen, sagen wir mal, einhegen schon zum Start der Festpreisvereinbarung, indem man, sagen wir mal, Change-Regularien, nicht den Inhalt des Changes, den weiß man ja noch nicht an der Stelle, aber dass man zumindest darauf hinweist und sagt, Leute, das ist ein Festpreis, es kann aber Changes im Laufe des Projekts geben. Lasst uns mal kurz klären, wie wir vom Vorgehen, wer bei euch hinzugezogen wird, wer bei uns, ne, wie wir damit umgehen, wenn es einen Change gibt. Man kann ja ein bisschen was dazu mal festhalten, dass klar ist, was machen wir denn, wenn es zu solchen Fragestellungen kommt? Dass es ein bisschen, ja, eingehegt ist. Das nur als Gedanke. Nächste Herausforderung, bitte?
Warte, ich würde gerne kurz noch dabei bleiben. Vom Gefühl her bist du jetzt bei größeren Vorhaben mit vielleicht nicht so viel Strukturierung, wie ich mir es wünschen würde. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen. Ganz wichtig ist, dass wir am Anfang wirklich Klarheit darüber schaffen, was ist das erwartete Ergebnis. Das birgt nämlich schon eine ganze Reihe von Changes unterwegs vor. Darüber darf man beim Festpreis nicht einfach hinweggehen und sagen, ja, kriegen wir schon hin.
Da wollte ich genau hin.
Okay. Vielen Dank. Ich kann den Plan.
Das könnte ja eine Herausforderung sein. Also es dauert am Anfang länger. Ne? Man kann nicht einfach mal was anbieten und wird schon und dann gucken wir mal. Das vielleicht ist man ja gar nicht so sehr darauf eingestellt. Der Kunde weiß selber noch nicht so genau, was er wirklich will. Vielleicht, keine Ahnung, muss man dann ein Vorprojekt machen, bevor man das Festpreisprojekt macht. Also man muss sich mit dieser Phase doch und das hast du ja gerade, glaube ich, auch formuliert, intensiver auseinandersetzen. Wie gehen wir damit um? Wie ist unser Weg, um zu dieser Leistungsdefinition des produktisierten Services zu kommen? Weil das kann ich doch unschärfer machen. Wenn man heute in die Angebote guckt, dann gibt's doch vielleicht auch diese Migration oder sonst was mit einem Zwei-Seiten-Angebot, wo 5 Tage und wir migrieren und ihr habt 37 Postfächer oder was weiß ich nicht. Da steht ja vielleicht das, was es bräuchte, damit am Ergebnis der Wert und der Preis in guten Einklang gebracht werden kann. Da steht vielleicht heute gar nicht drin im Angebot. Das erfordert doch vielleicht viel mehr Gespräche im Vorab, wo ich heute einfach ein Angebot raushaue.
Da regt sich jetzt bei mir gerade ein wenig Widerstand. Wenn ich jetzt in das klassische Infrastrukturgeschäft von Systemhaus gucke, dann sind viele Projekte immer wieder durchgeführte Projekte. Das heißt, ich als Anbieter, als Dienstleister darf im Vorfeld das Projekt strukturieren. Was muss ich machen, Schritt für Schritt? Welche Informationen brauche ich vom Kunden und so weiter? Und über diese Strukturierung und den Weg kann ich eigentlich, ich bin jetzt vor allem bei diesen infrastrukturlastigen Dingen, kann ich eigentlich in der Regel relativ gut aufzeigen, hey, so läuft das. Und das Ergebnis ist dieses, so dass ich dort in vielen Fällen diese Diskussion eigentlich gar nicht wirklich sehe.
Da bin ich vorsichtig formuliert unsicher und verbinde das mit einem Aufruf an die Zuhörenden.
Sehr gut.
Gebt uns doch mal Feedback, wie ihr das einschätzt, ob die wiederholbaren Tätigkeiten, ich bin gespannt, ob noch das Projekt immer neu sein muss oder nicht, aber das wird bestimmt noch aufgelöst, aber wie diese Typen von Projekten, ob das so ist, dass die Wiederholbarkeit immer gleicher Themen dazu führt, dass ich vielleicht 10 oder 15 Projekttypen habe, von dem ich dem Kunden ganz genau erkläre, pass auf, das hat die 5 Schritte und so machen wir das und das ist das Ergebnis. Oder ob eure Projektwelt doch ein großer Flickenteppich unterschiedlicher Versatzstücke ist. Also, wie ist die Wahrnehmung gerne dort, wo ihr Feedback beim Robert oder bei mir geben könnt? Das würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr das einschätzt, eure projektartigen Vorhaben in so klare, normierte Abläufe zu bekommen. Für Robert ist das klar. Mein Markteindruck ist, dass es zumindest im Markt so noch nicht ist. Das heißt nicht, dass es nicht so sein könnte, aber das heißt, glaube ich, zumindest es nicht so ist. dass in den Häusern ein Projekt je häufig als ja, weißes Blatt Papier und was will denn der Kunde und jetzt müssen wir mal gucken und wie machen wir das denn? Jetzt können mich alle prügeln, ich bin ja auch der aus dem Vertrieb, aber
nein, das ist
gebt uns mal Feedback, das würde mich wirklich interessieren, weil es wäre ja super, wenn wir als IT weniger als Künstler, sondern eben auch als Produktlieferanten, die genau wissen, was sie tun und das alles im Griff haben, wahrgenommen werden.
Also bin ich auch sehr gespannt darauf. Von daher bitte wirklich mal Feedback. Ich würde gerne noch einen Punkt mit dir diskutieren.
Hau raus.
Wertbasierte Preisbildung.
Ich höre.
Funktioniert jetzt wahrscheinlich mit einer Migration nicht. Aber könnte beispielsweise, womit könnte das denn funktionieren? Könnte beispielsweise mit einer Automatisierung von Geschäftsprozessen funktionieren. Mhm. Sprich, wir legen den Scope fest, wir legen das Ergebnis fest, wir sagen, das und das soll dann und dann so und so funktionieren. Jetzt könnte ich natürlich klassischerweise hingehen und könnte sagen, na ja, dafür brauche ich ungefähr, keine Ahnung, 15 Tage, bumm, Preis. Alternative wäre in dem Moment wertbasierende Preisbildung. Ich rede mit dem Kunden darüber, was das für ihn für einen Wert hat. Sprich, durch diese Automatisierung, mal ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Wir haben verschiedene Medienbrüche beseitigt und das Ergebnis dieses Projektes war, dass wir 10 Manntage Controlling im Monat eingespart haben. Das sind, ich mache mal einen Taschenrechner auf, bei einem, was haben wir für einen internen, mehr nicht? Okay, sagen wir 400 Euro, lässt sich einfach rechnen, sind 4.000 Euro im Monat eingespart.
48.000 im Jahr.
Wie auch ja, immer, du kommst aus dem Vertrieb, herrlich.
Bitte?
Du kommst aus dem Vertrieb, herrlich. Nee, das ist sogar binär. 48.000 Euro im Jahr. Mhm. Wir rechnen das mal auf 3 Jahre. Wo sind wir jetzt, Olaf?
144.
Bei 144.000 Euro.
Wir sind bei 152, so. Ist egal.
Siehst du, wie ich dir vertraue. 152.000 Euro. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, okay, wie viel Prozent dieser Einsparung möchte ich denn in Rechnung stellen? Was, lieber Kunde, ist es dir denn wert? Sind es 10%, sind es 20%, sind es 30%? Weil wir diese Veränderung, dieses Projekt erzeugt ja über die 3 Jahre gesehen einen immensen Wert. Und so ist auch eine Möglichkeit, in eine Preisbildung hineinzukommen, ohne überhaupt über Stunden zu reden, sondern nur noch über den Wert zu sprechen. Das finde ich persönlich sehr interessant und funktioniert. In meiner kleinen Welt hat das schon ab und zu mal wunderbar funktioniert. Was denkst du darüber?
Ich glaube, dass das dass es eine immer hilfreiche Sicht ist auf diesen Fortschritt Nutzen im Ergebnis zu gucken. Unabhängig davon, das ist immer eine gute Perspektive und das sollte man wissen, wofür tue ich als Kunde denn das hier, was ich mache? Und was erwarte ich mir auch letztlich wirklich an Fortschritt davon? Deswegen ist dieser Blick total super. Die Frage, wie weit ist er hilfreich bei der Preisbildung, ne? Wenn du der Anbieter bist und du hast einen fairen Share sozusagen, weißt du was, ich bin böse, ich gehe da rein, sage, dauert 7 Tage, mach meinen Tagessatz, kostet die Hälfte von deinem. Also das kannst du machen. Ne? Ich bin mal provokant, wenn kein anderer das machen kann, der unter der, ne? Dann kann man darüber gucken, ich partizipiere mehr am Nutzen, als wenn ich jetzt wie auch immer meinen Festpreis oder sonstige Preisermittlung gemacht habe, gehe ich über das Wertbasierte. In dem Moment, wo du nicht der Einzige bist, wo ich mir einen Vergleich anschaue, und der Vergleich mit seiner Standarddenke 30% auf irgendwas daherkommt oder mit seinem Standardstundensatz, wirst du doch vermutlich deutlich teurer sein mit der Betrachtung als derjenige, der halt einfach so ein Projekt da stumpf anbietet. Also
In dem Commodity-Markt funktioniert das nicht.
Sind wir beisammen.
Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, so das Infrastrukturgeschäft und so sehe ich dann an der Stelle definitiv nicht.
Also wenn ich aufgrund welcher Parameter auch immer, wenn der mit mir jetzt erstmal an der Stelle darüber spricht, mit dir oder mit einem Dienstleister, und es klar ist, der wird jetzt nicht drei Leute anfragen oder wie auch immer, der vertraut dir, das ist eine relativ komplexe Sache, die kriege ich nicht irgendwo ums Eck, ne? Dann glaube ich, ist das eine gute, also sagen wir mal aus Dienstleister-Sicht nochmal, der Vertriebler und der Dienstleister, dann würde ich auch immer diese Diskussion führen, was ist dein Nutzen aus dem Ganzen? Weil das ist ja für die Entscheidung, der gibt Geld aus, damit was passiert, eine grundsätzlich super wichtige Information. Diese Hochrechnung auf 152.000 Euro, die der über 3 Jahre spart, in der Theorie spart zumindest, ne? Das ist bei zig Teams-Projekten mit dieser Denke im Übrigen in die Hose gegangen. Ne? Ja. Weil das in der Realität sich nicht materialisieren lässt. Aber sei es drum, gehen wir mal davon aus, da wäre es so klar, dass sich die 152.000 Euro realisieren.
Das ist der Unterschied zwischen Einsparung und ROI. Ja.
Ich würde diese Diskussion wirklich immer mit dem Kunden führen, in diesen komplexen Fragestellungen. Und dann würde ich mal, ich würde es mir offen halten. Ich würde nicht pauschal sagen, ich mache das dann immer wertbasiert. Ich weiß es nicht. Also das mag an mir liegen und an meiner Historie. Ich finde die Betrachtung gut. Und wenn ich sehen würde, wir kriegen das mit 5 Tagen hin, ne? Und der Kunde hat, also wenn man jetzt mal die Spreizung möglichst groß macht, darum geht es ja vielleicht auch bei dem Gedanken, ne? Also wir, wenn wir das normal machen, würden wir 7.500 Euro nehmen. Unser Techniker 7.500 Euro und dafür spart der Kunde 150.000 Euro. Ne? Sollten wir da anders mit dem Kunden drüber sprechen, was wir für ihn schaffen, weil wir so was Tolles können?
Wir sind ja wieder an dem Punkt, was bezahlt der Kunde? Der bezahlt nicht unsere Zeit.
Ich glaube nicht, dass es für den Kunden darum geht, ob er Zeit, Wert oder was auch immer das Ermittlungsmodell ist. Es wird für den Kunden doch darum gehen, wie viel Geld gebe ich für welches Ergebnis aus. Was der Mechanismus der Preisbildung ist, wäre mir erstmal wurscht als Kunde. Wenn einer 20.000 mit dem Mechanismus anbietet und der andere 15.000 mit dem anderen, ich gebe einen Ausschlag nicht daraus, wer hat den schlaueren Mechanismus, sondern am Ende zahle ich Geld für eine Leistung. Ne?
Für ein Ergebnis.
Ja, auch das meinetwegen. Aber auch im Nachzeitangebot steht was drin, was der Kunde dafür kriegt.
Es geht ja nicht um entweder oder um besser oder schlechter, genau. Olaf. Es geht ja darum, wie wir, je wissensintensiver unsere Leistung ist, dass wir auch einen adäquaten Wert dafür erlösen. Da habe ich jetzt eine reine Inside-Out-Sicht von einem Dienstleister. Und was wollte ich jetzt sagen?
Ja, Scheibengleis. Du hast recht. Also wir haben die Situation ja separiert und in der Situation, wo es ein komplexes Gewerk ist, was nicht Commodity, wie du ja richtigerweise sagst, wo derjenige, der diesen Nutzen, 150.000 Euro, der wirklich dafür sorgen kann, der kann das nicht, weil er 3 YouTube-Videos geguckt hat, sondern weil es auch eine besondere Leistung ist, deren Wert nicht über die Zeit, um den Punkt geht es doch, oder? Nicht über die Zeit bewertbar ist. Da halte ich es auch für legitim, den Preis für das Ergebnis, wie auch immer ich an den Festpreis, es geht um Festpreise, wie ich auch immer ich daran komme, ihn vollkommen anders zu bemessen als über die Stundenanzahl.
Ja, und damit können wir das zumindest aus meiner Sicht dann auch beschließen. Aus meiner Sicht habe ich aus Dienstleister-Sicht auch ein völlig anderes Commitment. Ein wesentlich intensiveres Commitment in das Ergebnis.
Wie beim Service, ne? Da hast du ja eben schon die Parallele gezogen, oder?
Zum
festen Preis und fest definierter Leistung. Das ist das Gleiche, ob ich das monatlich mache, oder täglich, stündlich, oder ich mache es halt einmal, ne? Ja. Ich committe mich auf das Ergebnis in einer anderen Form. Das ist, glaube ich, so.
Genau. So. Da haben wir heute ganz schön pubertiert, hä? magst du kurz zusammenfassen oder soll ich übernehmen?
Ja, Kunden wünschen sich, das war der Einstiegspunkt, und ich glaube, den dürfen wir als Hintergedanke immer mitnehmen, Kunden wünschen sich zu Recht eine faire Risikoverteilung.
Korrekt.
Und wir als Dienstleister wünschen uns, wenn wir hochkompetente Leute haben, die richtig, richtig gut sind und besondere Situationen auf ganz tolle Art und Weise lösen, ob mit Automatismen oder nicht, vollkommen, wenn wir also einen besonderen Wert liefern können, dass wir das, was wir erlösen dafür, was vielleicht auch aufgrund der besonderen Kompetenz mit extrem wenig Stunden erbracht wird, dass wir das in einem anderen fairen Modell mit dem Kunden umsetzen dürfen. Und die Kopplung dieser und auch 2, 3 anderer Gedanken, die wir hatten, lautet eben Festpreis in Kombination mit klar definierter Leistung, vorab definierter, klarer Leistung. Ja. Hilfestellungen dabei, wenn man sagt, und das geht nicht für Commodity, hatten wir, ne? Also wir haben ja ein paar auch Ausschlusskriterien, also diese wertbasierte Thematik zumindest, ne? Das hatten wir eingegrenzt. Und auf der Ebene der, was ist zu beachten, wenn man mehr in diese Richtung gehen möchte als Dienstleister, das ist eine, du hast es gesagt, eine strategische Entscheidung, die einmal prinzipiell von der Führung, von der Technik, vom Vertrieb, das muss ein gemeinsamer Weg sein zu sagen, es ist eine Haltung, wir wollen unsere wiederholbaren Dinge zum Festpreis machen. Das ist ein Anspruch, den wir da an uns haben, dass wir immer besser werden, die Dinge zu liefern, dass wir deswegen den Preis nicht zwingend reduzieren wollen, weil der Kunde kriegt ja immer noch ein gutes Ergebnis. Und das im Übrigen fast, entschuldige, ich bin ein Gedanke, der nichts mit Festpreis zu tun hat, aber ich habe den auch immer, wenn jemand wenn es Kundensituationen gibt, ich spreche jetzt nicht von uns beiden, so überhaupt, kriege ich darauf einen Discount. Auf meiner Zunge ist immer, soll ich auch schlechter leisten? Also, ne, das weiß ich nicht. Aber kann man ja mal fragen. Also, aber wie auch immer, das ist ja das gleiche Prinzip. Ne? Du kriegst eine tolle Leistung, ein tolles Ergebnis. Wenn ich in der Lage bin, das für weniger Stunden zu erbringen, hast du doch trotzdem den gleichen Wert und hast... Ja. Darfst vielleicht auch den fairen Preis dafür zahlen. So, deswegen ist es eine gute und wichtige Fragestellung, glaube ich, für alle, die ihr zuhört, über das Thema Festpreis nachzudenken, nicht pauschal über alles, was ihr tut. Wir haben Coaching und ähnliche Dinge ja auch nochmal raussepariert, sondern, glaube ich, klar gemacht, wo es für Kunde und Dienstleister ein Vorteil sein kann und die Herausforderungen sind, es intern strategisch gut aufzusatteln und wirklich bemüht zu sein, aus den Wiederholungen in Gleichförmigkeit zu kommen und in klare Ergebnisse, die im Vorab da sein müssen. So, entschuldige,
jetzt hast du ja Feuer gefangen.
Mal 3 Minuten gedauert, es tut mir leid.
Nö, du hast Feuer gefangen. Eins mag ich noch kurz ergänzen, was du vorhin noch mit einbrachtest. es ist auch ein wunderbares Mittel und Weg für interne Effizienz.
Absolut.
So, und jetzt noch mal kurz der Aufruf. Wie ist eure Projektwelt?
Ja.
Ist das eine Extrem, hey, es ist alles total, jedes Mal total neu, jedes Projekt ist irgendwie total anders, versus das andere Extrem, es ist immer das Gleiche, natürlich in verschiedenen Typen, oder wo liegt ihr dazwischen? Dafür hätten wir jetzt gern mal Feedback. Und natürlich dürft ihr uns auch sagen, hey, Festpreis geht nicht. Also jetzt ran an die Tasten, schreibt dem Olaf, schreibt mir, macht Social Media unsicher, egal.
Hervorragend. Robert, vielen Dank für deine Ergänzung. Ja. Ich freue mich auf Ausgabe 16. Hau rein, ciao.
Ja, dann sind wir wieder etwas reifer. Ich danke dir, ciao.
Soweit das Gespräch von Olaf und mir. Vielleicht hast du ja jetzt Lust, diese Diskussion weiterzuführen. www.servicenerds.camp. Da kannst du das in Persona tun. Ansonsten gerne in den Social-Media-Aussendungen zu dieser Folge per E-Mail, per Direct Message, per Brieftaube, was auch immer. Wir freuen uns auf dein Feedback.